Es blubbert und vielleicht zischt es auch. Wir stellen uns eine Art Hexenküche vor, wo überall Gläser mit vielerlei bunten Inhalten herumstehen. Da leuchtet es lila, da gibt's was Grünes und einen Mix aus Orange und Ocker. Ja, das finden wir vielleicht auch. Und vielleicht hängen von der Decke noch Bündel mit getrockneten Kräutern kopfüber. Die Bündel zeigen auf zwei Frauen, Mutter und Tochter, die in dieser Küche zu Hause sind. Wir sind bei Gerlinde und Ricarda. Gerlinde, die Mama, führt uns heute in die Welt der Mikroben ein. In eine Welt, in der winzige Organismen die Herrschaft übernehmen und in der sich, und das ist spannend, auch Kräuter heimisch fühlen dürfen. Wir erfahren also heute mehr über Bakterien, die viel Gutes bewirken und tauchen ein in Gläser, in denen vieles fermentiert wird. Du hörst Kraut im Ohr, dein Wildkräuter-Podcast. Und du hörst heute eines von vielen Interviews mit faszinierenden Frauen, die viel über Pflanzen wissen. Wir von Luna Herbs wünschen dir gute Unterhaltung. Welche Pflanze wärst du heute?
Heute wäre ich der Gundermann.
Ah, warum?
Ich mag die Pflanze sehr gerne, weil sie sehr kraftvoll ist, sich immer wieder einen Weg sucht, besondere Aromen hat, ja, und auch, ich sag mal, widerstandsfähig ist. Denn wir können sie ja quasi das ganze Jahr über sehen. Sie zieht sich ja nur einen ganzen kleinen Zeitraum zurück. Außerdem hat sie einen, finde ich, sehr besonderen, auch intensiven Geschmack. Von Minze, Thymian, ich finde auch mal so ein bisschen Pfeffer. Und ich verbinde sie oder vergleiche sie gerne auch mit diesem Allrounder-Gewürz Piment, das ja auch so verschiedene Aromen hat. Und je nachdem, wie man sie jetzt auch fermentiert, immer wieder so ein bisschen anders diese Aromen abgibt. Und auch schmeckt, wenn man natürlich drauf beißt. Der eine hat ja da eine ganz andere würzige Vorstellung als ich jetzt zum Beispiel.
Genau, da fiel auch schon das Stichwort. Wir unterhalten uns nämlich heute wegen deines Schwerpunkts, nämlich dem Fermentieren. Du bezeichnest dich selber als Fermentista. Was ist das? Und vielleicht magst du dich kurz vorstellen.
Ja, ich bin Gerlinde Schumann und der ältere Teil eines Mutter-Tochter-Gespanns, das seit vielen Jahren miteinander mit Leidenschaft fermentiert. Und daher haben wir auch, um unser ganzes Wissen mit Tipps und Tricks, positiven, negativen Erfahrungen weiterzugeben, Welt der Mikroben gegründet. Und eine Fermentista ist, ja, das sind Personen, die haltbare, lebendige Lebensmittel mit Explosion, Geschmacksexplosion ohne Zusatzstoffe herstellen. Wir haben unsere eigenen Zusatzstoffe und Konservierungsstoffe in Form der entsprechenden Säuren, die entstehen. Sag mal sogenannte Biokonservierungsstoffe. Ja, und eine Fermentista ist ja auch nie allein. Sie gehört dieser weltweiten Community an, die sich auch unheimlich gerne miteinander austauscht, was alte, neue Rezepte betrifft, immer wieder was neu entwickelt. Und das Schöne ist, sie ist auch nie alleine. Sie ist ja immer umgeben von ihr gut gesunden Mikroben, wenn sie für deren Wohlfühl aktiv werden soll.
Und auf die gehen wir
Muss
auf
man
jeden
einfach
Fall gleich
sagen.
ein. Auf jeden Fall gehen wir auf die Wohlfühlatmosphäre ein. Vorab aber nochmal ganz kurz die Frage, ja, hat dich das denn schon eben ganz früh beschäftigt oder von deiner elterlichen oder großelterlichen Seite?
Ja, Großeltern als auch Eltern haben viel fermentiert. Damals wusste ich ja noch überhaupt nicht, was dieser Begriff bedeutet. Sie stellten einfach leckere Nahrungsmittel her, wie Sauerkraut in verschiedensten Varianten, oft auch mit Kräutern, die gesammelt wurden, mit uns zusammen. Und genauso auch wie Salzhering, Salzgurken, Sauerteig. Ja, das war eigentlich in der Kindheit gang und gäbe, damit bin ich groß geworden. Und viele Jahre später suchte ich dann aus gesundheitlichen Gründen Nahrungsmittel, die nicht behandelt waren, sondern naturbelassen. Und da kam ich wieder auf diese Dinge zurück aus der Kindheit. Und es war eigentlich auch so, dass mich diese neuen Aromen und auch Texturen, die entstehen, jetzt so fesselten. Genauso wie auch diese sichtbaren und auch riech- und hörbaren Prozesse während der Fermentation immer mehr fesselten. Und aus dieser Faszination wurde dann eigentlich eine Leidenschaft. Eine Ausbildung wurde dann in die Richtung gemacht. Und die Küche, die ist eigentlich ja durch viele Fermente zu einem wahren Blubberlabor geworden. Und es
Das
zischt und ja, klappert und tut. Und manchmal ist es auch so, dass der eine oder andere im Haus sagt, muss das wieder sein? Ja, der Geruch ist nicht unbedingt so schön. Vor allen Dingen, wenn man sowas fermentiert wie Knoblauch, der so ein unheimliches Aroma entwickelt, viel intensiver als jetzt die Knolle, die ich so in der Küche verwende. Und in den Fermentationsgefäß, auch wenn es dicht verschlossen ist, findet dieses Ferment doch noch einen Weg, den Geruch zu verbreiten, im ganzen Haus.
Das heißt also immer der Nase nach und dann findet man die
Dann findet
Gelinde.
ja, so ungefähr.
Genau, aber wie du gerade sagst, es zischt und blubbert. Was ist das, dieses Fermentieren? Kannst du das kurz erklären?
Das ist eigentlich das Haltbarmachen mit Hilfe von Mikroorganismen und die bei uns ganz natürlich in der Natur vorkommen oder aber mit Starterkulturen. Das sind dann sogenannte Scoobies, in denen kann man sich vorstellen, wie so ein Korallenriff, in dem Mikroorganismen leben. Und wenn man sich jetzt auf die wilde Fermentation konzentriert, dann arbeitet man wirklich nur mit den Mikroorganismen, die überall in der Umwelt sind, also auch auf unseren Pflanzen und somit auf unserem ganzen Obst und Gemüse und den Kräutern. Und da handelt es sich, ja, es gibt da auch verschiedene Wege zu fermentieren, sodass man unterschiedliche Produkte enthält, je nachdem, was ich dazugebe, ob ich Salz dazugebe, Zucker oder ob ich mit oder ohne Sauerstoff arbeite. Und dementsprechend übernehmen immer ganz bestimmte Mikroorganismen die Hauptrolle. Setzen sich durch im Ferment, übernehmen dann also die Fermentation und produzieren die entsprechenden Stoffe, indem sie die organischen Substanzen verstoffwechseln. Und was da immer entsteht, sind organische Säuren, Gase wie Kohlendioxid und auch zum Teil Alkohol. Und zu diesem, das Gas übrigens, das Kohlendioxid, das hört man dann in Form des Zischens und auch das Blubbern, vor allem in der ersten Zeit der Fermentation. Und zu den wilden Fermenten zählen nicht, wie man oft so sagt, nur die milchsauer vergorenen Gemüse- und Obstfermente, sondern auch noch Essige, wilde Limos, Oxymele, Sauerteig, auch ein Ferment, um nur ein paar zu nennen.
Und die hat man früher angesetzt, weil, also warum fermentierte man überhaupt ein Lebensmittel?
Früher eigentlich vor allen Dingen, um die Nahrungsmittel gerade auch für die lange Winterzeit haltbar zu machen und damit man gesunde Nahrungsmittel mit viel noch Nährstoffen hatte, um auch, ich sag einfach mal, sich wohl zu fühlen, den Körper zu stärken und auch um die Ernten, die Überschüsse der Ernten weiter zu verwerten, nicht wegzuschmeißen. Dann aber auch, um Nahrungsmittel überhaupt genießbar zu machen. Da kann man, denken wir mal an die Oliven oder Kaffee und Kakaobohnen. Und auch, um überhaupt bestimmte Nahrungsmittel zu erhalten, wie zum Beispiel alkoholische Getränke, Wein, Bier und Met, gibt es ja auch schon seit mehreren tausend Jahren. Und die sind auch durch Fermentation entstanden, genauso wie ein Milchkefir oder ein Joghurt. Brot, Käse, viele Käsesorten hätten wir ohne Fermentation nicht. Gerade auch die, wo die Schimmelpilze mitarbeiten. Dann ist es auch so, aus Gründen der Bekömmlichkeit wird fermentiert, weil ja die Mikroorganismen uns die Nahrungsmittel vorverdauen. Und da viele verschiedene Prozesse stattfinden. Und wir gewinnen auch neue Aromen und Texturen. Und es war ja auch schon damals wie heute so, dass aus gesundheitlichen Gründen fermentiert wurde. So hatten ja unsere Vorfahren nicht das Hintergrundwissen wie wir heute. Sie wussten nur, es tut ihrem Körper gut. Es macht was mit ihnen. Und so kannte man ja schon vor ungefähr 3000 Jahren vor Christi und von Butscha, dass den vergorenen Tee als Gesundheitselixier, gerade auch so im Bereich von Magen-Darm-Problemen, da gibt es auch so ein paar Überlieferungen. Dann ist bekannt Kimchi, das ja schon seit vielen Jahren in vor allen Dingen Korea hergestellt wird und da seinen eigenen Nationalfeiertag hat. Oh, ja, wissen viele nicht, aber wie gesagt, es gibt sogar eine Universität und ganz viele Geschichten um Kimchi, aber das ist ja auch so ein ganz besonderes Ferment. Oder Milchkefir hat man auch schon seit langer Zeit als Getränk der Hundertjährigen. Und unser Sauerkraut, ja gut, das wissen wir alle, die Vitamin-C-Bombe, die auch eingesetzt wurde gegen Mangelerkrankungen, um Vitamin-C-Mangelerkrankungen, die Skorbut vorzubeugen. Und durch diese weltweite, seit einigen Jahren weltweite stattfindende Darmmikrobiomerforschung weiß man auch, dass viele Mikroorganismen eine gesundheitliche Wirkung haben, eine positive gesundheitliche Wirkung auf unseren Darm, gerade dieses Mikrobiom. Und da kommen eben unsere Fermente mit ins Spiel. Denn diese Fermente, die enthalten ja auch lebendige Mikroorganismen, die säureresistent sind. Und die gelangen in unseren Darm. Und einige bleiben da, deswegen ist es sinnvoll, regelmäßig Fermente zu essen, damit man viele hat. Und die siedeln sich dann eben an und helfen dem Mikrobiom bei seinen ganzen Tätigkeiten und erhöhen auch die Vielfalt der Mikroorganismen. Ja, außerdem ist es ja auch so, dass wir durch Fermente viele, gerade die Fermente, viele nährstoffreiche, über viele Nährstoffe überhaupt bekommen, wie jetzt auch, ja, und auch die ganzen Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente. Und wenn man jetzt das milchsaure Gemüse betrachtet, Ballaststoffe, die einmal dann das Futter sind für diese Mikroorganismen, da liefern wir das eigentlich gleich mit. Und zum anderen natürlich auch sehr gut, weil uns ja sonst in unserer Ernährung sehr häufig Ballaststoffe fehlen. Also haben Fermente doch recht viele, gerade auch die milchsauer vergorenen, viele positive Effekte.
Super, dann nimm uns doch mal mit in den Krauttopf und wir tun jetzt mal so, als würden wir eben so ein ganz klassisches Sauerkraut ansetzen. Ich bin ja dieser Nummer auch mal auf die Spur gekommen, aber ich habe doch immer hohen Respekt, weil wir ja eigentlich die Kontrolle eben an diese Welt der Mikroben abgeben und ich mir gar nicht so richtig vorstelle, was passiert da und wie kann ich es vielleicht doch steuern oder genau, nimm uns einfach mal mit. Ich habe jetzt so ein Weiß. Kohl und wie wird ein Ferment draus?
Ja, der Weißkohl, wie sagt man, der wird erst einmal, würde ich sagen, ja, gewaschen kann man, wenn man möchte. Und dann geht man her und trägt die äußeren Blätter ab. Und eins von denen, das sage ich gleich vorweg, sollte, oder auch zwei, je nach Größe der Blätter, sollte man sich ruhig aufheben. Und anschließend wird jetzt dieser Weißkohl gehobelt. Ruhig fein gehobelt und dann geht man her, nimmt sich eine Schüssel, wiegt das Gewicht des Weißkohls ab und passend zu dem Gewicht errechnet man gut 2% der Salzmenge, die man jetzt anschließend benötigt, um die Flüssigkeit beim Kneten aus dem Gemüse zu ziehen, mit Hilfe ist eigentlich der Osmose, und eine Salzlake zu bilden. Und da sollte man ruhig öfter länger durchkneten, bis man so, ich sage immer, eine sichtbare Pfütze in der Schüssel hat und bis man auch eine gewisse Textur des Gemüses bekommen hat. Es wird durch das Kneten etwas weicher und lässt sich dann auch noch viel besser von den Mikroben anschließend fermentieren oder verstoffwechseln. Und wenn das jetzt eine gewisse Salzmenge gebildet hat, wenn sich die gewisse Salzmenge gebildet hat, geht man her und nimmt ein Glas. Da kommen wir gleich noch drauf, vielleicht auf die Arten der Gläser. Füllt jetzt dieses entstehende Kraut, nachdem man noch entsprechende Gewürze, auch Kräuter oder wenn man möchte auch Früchte untergemischt hat, in das Gefäß ein. Eine kleine Menge, ich sage immer so eine Handvoll, dann stampft man ein bisschen nach, dann nochmal die nächste, bis das ganze Gemüse ungefähr so 3 Zentimeter unterhalb des Gefäßhalses eingestampft ist. Und dadurch verdichtet man zum einen das Gemüse, Sauerstoff kann schon entweichen, denn wir wollen ja nachher ohne Sauerstoff fermentieren. Und gleichzeitig steigt die Lake wesentlich besser auf und steht über dem Ferment, beziehungsweise über dem Ansatz. Und jetzt kann man hergehen mit diesen Kohlblättern oder einem der Kohlblätter, das man vorher zur Seite gelegt hat, das Ganze abdecken, damit nachher nichts quasi oben in der oberen Flüssigkeit schwimmt und mit Sauerstoff in Berührung kommt. Denn dadurch kann es dann auch zu Fehlgärung kommen, zum Beispiel auch zu Schimmelbildung, und das wollen wir ja nicht. Und man kann auch noch hergehen mit entsprechenden Gewichten. Da reicht manchmal auch ein kleiner Deckel von einem Weckglas. Man muss nicht unbedingt ein Fermentationsgewicht haben. Beschwert man dann das Weißkohlblatt und den Ansatz, so dass er wirklich unter dieser Flüssigkeit der Salzlake bleibt. Und dann wird das Gefäß verschlossen. Und sofort in dem, so wenn man das Gefäß verschließt, fangen die Mikroben an zu arbeiten. Wir sagen immer, sie kochen für uns ohne Hitze. Fermentieren ist das Kochen ohne Hitze mit Mikroben. Und ja, am Anfang sind noch ganz, ganz viele Mikroorganismen im Gefäß. Und das Salz, was wir zugegeben haben, hat ja nicht nur diese Salzlake gebildet, sondern es schützt am Anfang der Fermentation auch durch diesen extrem sauren Salzgehalt den Ansatz wirklich vor Bakterien, Schimmel und allem, was wir nicht so gerne mögen. Und in diesem salzigen Milieu kommen jetzt die Milchsäurebakterien, mit denen wir ja hier fermentieren, denn zum Einsatz. Denn diese Fermentation ist ja eine Milchsäuregärung. Sie hat jetzt gar nichts mit Milch zu tun. Da braucht man jetzt, sagen wir mal, keine Angst haben. Sie ist trotzdem vegan. Nur diese Bakterien hat man das erste Mal mikroskopisch unter Milch nachgewiesen. Und die kommen jetzt eben hervor, vermehren sich und bilden Milchsäuren. Immer mehr. Und in diesem salzigen erst und später saurer werdenden Milieu können viele andere Mikroorganismen nicht existieren, und deren Existenz wird quasi ausgebremst oder sie werden abgetötet. Und während die arbeiten und verstoffwechseln, bilden sie eben Gase, das Kohlendioxid, die organischen Säuren, wie die gesagte Milchsäure, und noch viele andere Stoffe, wie auch Vitamine, Enzyme, Mineralstoffe und so weiter. Und dieses Kohlendioxid sieht man jetzt wirklich aufsteigen im Gefäß, und es fängt an, ja, den Sauerstoff zu verdrängen. Und je nach Gefäß hört man dann auch dieses, wie vorhin schon erwähnte, Zischen und Blubbern. Und in der ersten Phase sind da ganz bestimmte Milchsäurebakterien aktiv, die vor allen Dingen auch diese anderen Sachen produzieren, nicht nur die Milchsäure. Und die mögen, das ist so interessant, nur einen ganz bestimmten Säuregehalt. Irgendwann kommen sie auch mit der selbstproduzierten Menge dieser Milchsäure nicht mehr klar. Und dann übernehmen andere, ganz säureresistente Milchsäurebakterien bis zum Ende die Fermentation. Und die produzieren dann nur noch die Milchsäure. Und wichtig ist, wenn man die ersten 14 Tage das Gefäß nicht aufmacht, da ja da der Hauptteil der Fermentation stattfindet, dann geht eigentlich so gut wie gar nichts schief bei Einhaltung noch der ganzen Sachen, die man wirklich beachten muss und die angegeben sind für die Fermentation, wie die Temperatur, die sie brauchen, die Dauer, eben dann die entsprechenden Zutaten. Ja, genau. Die ersten 14 Tage, sagte ich, sollte man es nicht aufmachen, denn da steht das Kohlendioxid wirklich wie so eine schützende Glocke noch über dem Ferment und verhindert, dass auch irgendwelche Bakterien die Oberhand übernehmen, die wir nicht wollen, und quasi das Ferment oder zu Fehlgärungen führen.
Und dann ist diese Zeit um und dann könnte man das Deckelchen aufmachen und mal probieren.
Man könnte, aber das hängt auch vom Ferment ab. Und je länger man fermentiert, desto mehr dieser Mikroorganismen, die wir ja eigentlich gerne wollen, und desto mehr der anderen Substanzen, als auch der Milchsäure, die ja diesen typischen säuerlichen Geschmack erzeugt, diesen erfrischenden Geschmack, bilden sich. Es
Aber das
ist auch
kann nicht
immer.
irgendwann verrotten vor lauter Milchsäure.
Nein, nein, nur es wird dann ganz sauer. Und es ist auch so, das Ganze ist immer so ein bisschen geschmackabhängig und eben fermentationsabhängig. Und manche mögen halt nur wirklich ein frisches, spritziges, knackiges Ferment. Dann ist so, dass ich das mal am Anfang an, nach 14 Tagen, vielleicht sogar bei Sauerkraut nach 3 Wochen erst bis 4 probieren könnte. Andere, die jetzt wirklich sagen, ich lege Wert auf den sauren Geschmack und diese Masse an Probiotik in Form dieser Mikroorganismen, die lassen natürlich länger fermentieren. Und wenn man jetzt anfängt zu fermentieren, ist es eigentlich gut, man stellt sich vielleicht gerade auch vom Sauerkraut nicht nur ein Glas her, sondern mehrere und probiert dann wirklich mal nach den ersten 14 Tagen, dann mal nach 3 Wochen und das nächste nach 4. Und so merkt man eigentlich sehr schnell, was einem selber schmeckt, wie man ein Ferment haben möchte.
Aber jetzt vielleicht vom Sauerkraut mal zum Wildkraut. Ich würde die Kräuter, wir können ja gleich auch mal so eine Art Top 5 definieren, würde ich aber direkt in den ersten Ansatz packen und nicht nach 4 Wochen sagen, ach, ich habe jetzt hier noch eine Brennnessel gefunden, die werfe ich da auch noch rein.
Könnte man machen, aber in dem Fall wird sie dann ja quasi nicht mehr mitfermentiert. Grundsätzlich kann man diese Kräuter sofort mit in die Fermentation geben.
Prima.
Genauso wie auch noch Gewürze und alles dazu. Man mischt sie im Grunde genommen einfach unter das Sauerkraut.
Und welche gibt es, die sich da besonders eignen?
Oh. Man kann eigentlich so gut wie jedes Kraut, manchmal muss man so ein bisschen auf die Fermentationsdauer auch achten und Bedingungen, aber eigentlich so gut wie jedes fermentieren. Ist auch geschmackabhängig. Da kann man wirklich so sein, spielen und ausprobieren, was passt mir jetzt wirklich am besten zum Weißkraut, am besten zu einer Karotte oder zu Kohlrabi oder vielen anderen. Und der Gundermann, den ich vorhin erwähnte, kann man zum Beispiel sehr gut nehmen. Was auch gut geht, ist eine Schafgarbe oder auch wilden Thymian, um jetzt nur mal ein paar zu nennen. Und was man auch nie vergessen sollte bei der Fermentation, man kann ja auch gut mal mit Blüten arbeiten oder auch den Früchten und Samen. Auch im Frühjahr, der Bärlauch hat ja die wunderschönen Früchte, die ja auch diesen leichten Knoblauchgeschmack haben, nicht ganz so stark wie die Blätter. Der Giersch hat sehr schöne Früchte, die Kapuzinerkresse, die dieses scharfe, meerrettichähnlichen Geschmack haben, die kann man da auch gleich mitzugeben. Oder auch Samen, ja, Dill, Fenchel oder die Samen von der Knoblauchsrauke, die diese leichte Schärfe haben, ein bisschen den Knoblauchgeschmack und dann ja sehr an Senf erinnern. Geben auch ein wunderbares Aroma. Man muss da einfach, ja, ich sag mal, mit offenen Augen durch die Natur gehen und sagen, ich traue mich und fermentiere das mal.
Genau, weil der Witz ist ja, dass man dann eben Wochen wartet. Also das Geduldspiel ist ja doch noch eins, was wir da
Ja,
spielen.
immer,
Und
immer.
genau, und dann eben ja eigentlich, wie ich ja schon eingangs sagte, ein nicht genau weiß, was da rauskommt.
Ja, das ist eigentlich immer dieses Experiment, was es auch so spannend macht. Diese ganzen milchsauer vergorenen Gemüse überhaupt wilden Fermente, die sind ja aufgrund dieser unterschiedlichen Mikrobenbesiedlung und auch ja, allein schon einer kleinen Abweichung der Temperatur nie gleich, weder im Geschmack noch in der Textur und natürlich den Inhaltsstoffen. Und dadurch ist das eben immer so überraschend, was kommt dabei heraus? Was wir wissen ist, es sind immer wieder Lebensmittel mit wunderbaren Geschmacksexplosionen und neuen Texturen.
Toll. Und es macht auch, glaube ich, die Kräuter ja noch mal ganz neu erlebbar. Also wir haben
Ja.
uns ja bislang von allen möglichen Seiten dem Kraut genähert, aber in der Tat nicht dem fermentierten Kraut. Und das klingt wirklich sehr spannend. Also ich hatte es mit Gemüse auf dem Schirm, aber was du beschreibst, ist ja, dass ich die ganze Kräuterwelt des Sommers oder des Frühjahrs da reinpacken kann.
Ja, denn es ist ja so, wir zum Beispiel als fermentieren immer saisonal und regional. Das heißt also, und haben auch auf unseren Seiten, da kann man mal gucken, auch so Saisonkalender, sodass man sagen kann, ah ja, guck mal, diesen oder nächsten Monat oder wenn man uns mal eine Weile folgt, dann weiß man schon, ah, dann und dann ist das reif. Also kann ich diese Fermentation auch ein wenig planen. Genauso ja bei den Kräutern. Natürlich begleiten uns viele Kräuter auch das ganze Jahr. entweder durch die Blätter, durch die Blüten oder die Samen. Und das Schöne ist ja, dass auch die Kräuter nicht nur unsere alltäglichen Speisen mit diesen ganzen Aromen und auch Inhaltsstoffen versehen, sondern eben die Fermente. Und genauso wie bei Obst und Gemüse entwickeln auch die Kräuter durch die Fermentation ein viel intensiveres Aroma. Wir sagen immer dieses Ursprungsaroma, das kommt so raus. Und deshalb muss man auch gerade, wenn man mit Kräutern oder auch Gewürzen fermentiert, ein bisschen vorsichtig sein. Gerade wenn man so anfängt, lieber weniger, dann sage ich auch mal, die Dosis macht das Gift. Lieber weniger nehmen und dann steigern, ganz nach dem eigenen Gusto. Das ist so eine Spielwiese.
Das klingt so. Und es scheint aber doch so, dass wir relativ überschaubar auch zum Einstieg nicht viel brauchen, außer eben
Nein.
dem Gemüse und genau,
Also,
was noch?
wir können grundsätzlich sagen, wir brauchen das Gemüse, Gewürze und Kräuter dazu, wie wir wollen. Dann das luftdicht verschließbare Gefäß, weil es ja diese anaerobe Fermentation ist. Immer wichtig dazu die Temperatur. Gerade am Anfang fermentiert man mit Raumtemperatur. Die ersten sagt man immer so 5 bis 7 Tage. Und dann stellt man das Ganze kühl. Wenn man das Glück hat, einen kalten Keller zu haben, wunderbar. Und ansonsten einfach in den Kühlschrank. Und natürlich die schon vorhin erwähnte Geduld. Und die ist halt das, was am Anfang auch so schwer ist. Man möchte ja gern probieren. Und da ist es eben wirklich so, dass man sagt, die ersten 14 Tage bei den meisten Fermenten, es gibt Ausnahmen, ich sage mal die Radieschen oder auch Gurke, das sind ja diese wasserhaltigen Fermente, die sind dann schon schneller fertig, wenn man möchte. Die kann man auch früher schon auch noch knackiger genießen, denn je länger man sie ja fermentiert, die werden die besonders weich. Ja, also die Geduld, die ist da schon gefragt.
Und besondere Gläser brauchen wir auch, oder geht dann
Ja.
wirklich so ein normales Schraubglas?
Ein Schraubglas nicht, denn da kann, wenn ich es zumache, das entstehende Kohlendioxid nicht entweichen. Gut eignen sich immer ganz einfach, was man eh im Haushalt hat, meistens Bügel- oder Weggläser. Fermentationsgläser kann man auch nehmen, aber die braucht man nicht und am Anfang oder auch überhaupt nicht. Und Bügel- oder Weggläser eignen sich deshalb auch sehr gut, weil sie durch den Gummiring auch Kohlendioxid abgeben. Denn das Kohlendioxid drückt ein wenig, auch wenn diese kleinen Klammern dabei sind oder der Bügelverschluss, das den Deckel hoch. Und dazwischen, zwischen Deckel und Gummi, kann dann das Kohlendioxid entweichen. Und da hört man dann auch das leichte Zischen ab und zu in der Küche.
Ja, ich finde
Dann
das
wundert man sich auch, was war das, und geht auf die Suche und denkt, ach, da sind sie wieder tätig.
großartig. Also man, wie du eben schon sagtest, man ist nie alleine in dieser
Man
Küche.
ist gar nicht alleine. Nein.
Ich habe
Man
auf
hat
deine.
sozusagen, entschuldige, wie wir immer sagen, ja, die eigenen Haustierchen.
Ja, toll. Ich habe auf deiner Website eine spannende, klingende Mischung entdeckt, die Vier-Diebe-Mischung. Was ist das? Hat das auch mit Kräutern zu tun?
Ja, und ein paar Gewürzen. Da haben wir anlehnend an dieses alte, überlieferte und auch ja schon vielseitig veränderte Rezept der Vier Diebe diese Gewürzmischung kreiert. Die Vier Diebe, die gingen damals zu Zeiten der Pest in Frankreich von Haus zu Haus und ja, beraubten Erkrankte als auch Tote. Und die steckten sich nicht mit der Pest an. Und als sie dann gefasst wurden, wurden sie gefragt, so eben als sie gefasst wurden, wurde ihnen dann Strafminderung versprochen, wenn sie das Geheimnis ihrer Immunität preisgeben. Und das haben sie gemacht. Und Grundzutaten dieser Gewürzmischung sind starke ätherische Öle enthaltene Kräuter. Und dazu gehören Rosmarin, Thymian, Salbei, die Minze und auch die Gewürze, die man immer wieder liest, Zimt und Gewürznelke. Und das sind ja alles Zutaten, die einmal antimikrobiell wirken und das Immunsystem entsprechend stärken. Und daraus haben wir diese Gewürzmischung kreiert, wie auch einige andere, wo wir immer sagen, es ist nur eine Idee, so eine Anregung, mal diese Zutaten in ein Ferment zu geben. Und da kann man aber selber immer hergehen und sagen, oh nee, das mag ich nicht. Lässt es weg oder man tauscht es einfach nach eigenem Gusto wieder aus und hat dann auch eine Gewürzmischung ganz für sich.
Ja, aber die ist bestimmt auch heftig, weil die ja doch mit wirklich krassen ätherischen Ölen arbeitet. Aber ich probiere
Ja,
es, glaube ich, mal aus.
ja. Und man muss wirklich sagen, da auch, man kann sich gemischen, wenn man sie frisch nimmt, dann auch weniger nehmen auch. Nicht gleich, sagen wir mal, einen Esslöffel, wie man das ja so manchmal gerne macht, lieber mehr, damit auch der Geschmack gut kommt.
Ja.
Nein, wie ich vorhin sagte, wirklich dezent.
Was viele Hörerinnen und Hörer betrifft, ist, dass sie natürlich in Familienverbünden mit Kindern leben. Und Kinder und Sauer ist ja manchmal so eine Sache. Wie bringen wir jetzt das Ferment, was ja sehr gesund ist, den Kindern denn auf die Teller? Oder gibt es ein paar Ideen von Limo über Pizza von mir aus, wie ich mit Ferment und im Familienkontext arbeiten kann?
Also grundsätzlich würde ich sagen, gemeinsam fermentieren. Zu
Ah.
überlegen, was mag ich? Und dann sagen, ich nehme zum Beispiel mein Lieblingsgewürz, mein Lieblingskraut und fange dann, setze das Ferment an und beobachte da einfach mal, was passiert da? Wie verändert sich die Farbe der Zutaten und natürlich nachher auch der Geschmack? Und da merkt man eigentlich ganz schnell, auch wenn man schaut, wie lange man fermentiert, mag man als Familie, also als Familien, alle, nein, mögen eigentlich alle Familienmitglieder wirklich das gleiche Ferment mit der gleichen Fermentationsdauer. Und da kann man dann auch hergehen und sagen, ich nehme jetzt mal nicht nur das Gemüse, sondern mal ein anderes, vielleicht sogar mit dem gleichen Kraut. Oder ich steigere die Menge der Kräuter. Und so gewöhnt man sich dann auch langsam an die Fermente. Ja, und im Endeffekt kann man nachher auch sagen, das mögen alle in der Familie.
Aber gibt es nicht auch so eine Limo oder sowas, die ich machen kann?
Birnenlimos, ja, da gibt es dann auch so verschiedene Rezepte. Oder man geht auch her und nimmt Kulturfermente, was auch unheimlich viele gerne mögen, wie den Wasserkefir, wo man mit kleinen, ja, mit den Wasserkefirkristallen arbeitet. Und da kriegt man dann nach 1 bis 3 Tagen, also ein schnelles Ferment, was ja auch viele auch sehr schnell überzeugt, weil sie dann gleich was haben und auch nicht zu so viel tun müssen. Da habe ich eben die Wasserkefirknöllchen, die setze ich ganz einfach mit einer Zuckerlösung nach Rezept an und lasse die 1 bis 3 Tage in dieser Wohlfühlatmosphäre schaffen. Und dann kriegen wir diese spritzige probiotische Limo. Und das Schöne bei der ist, genauso aber auch beim Kombucha. Ich kann wirklich hergehen und sagen, ich fermentiere in der Zweitfermentation weiter. Und dann nehme ich mir ganz einfach die Früchte oder auch Gemüse und Kräuter, die ich möchte, gebe sie rein und ja, warte dann noch 1 bis 3 Tage, je nachdem, was für einen Geschmack ich haben möchte, und fermentiere die dann eben so mit einem ganz besonderen Aroma und bekomme auch noch mehr Kohlensäure.
Aber auch mehr, ist es denn nicht so, dass es leicht alkoholisch ist?
Das hängt zum Teil mit vom Fermentationsprozess ab, ja. Und da kann sein, dass sich etwas Alkohol bildet. Man sagt immer so, wenn dann na, maximal 0,5%, so viel wie eigentlich ein alkoholfreies Bier hat. Ja, eine reife Banane oder manche Toastbrotschnitte. Es kann sein, muss nicht. Aber das ist etwas, was man auch, ja, bisschen riecht und auch schmeckt.
Ja, weil man das Kindern ja vielleicht da nicht unbedingt geben möchte.
Also es ist eigentlich so, dass wir auch hören, dass es auch jetzt bei den Kursen, dass es ganz selten mal passiert. Und von daher kann man es schon gut trinken, auch mit, ja, auch eigentlich mit Kindern. Und man muss halt ein bisschen auch riechen, ein bisschen aufpassen. Es ist auch so, dass ja diese wilden Limos, wie wir immer sagen, viel gesünder noch sind als die ganzen industriellen Limos, allein auch aufgrund des so gut wie kein Zuckergehaltes, je nachdem, wie lange man fermentiert.
Also ich merke, man kann halt ganz viel in der Familie auch gemeinsam fermentieren, weil es
Ja.
eben auch so einen Labor- und Experimentecharakter hat. Und unsere Kräuter spielen halt wirklich eine ganz spannende Rolle. Und vielleicht, weil wir das hier jetzt im März senden, Anfang März, vielleicht noch mal so ein bisschen was zum Fermentieren rund ums Jahr. Also vor allem vielleicht ein Tipp Vielleicht für das Frühjahr jetzt. Hast du da was?
Das Frühjahr. Also sagen wir mal, es gibt viele Sachen, die wir ja auch zum Beispiel auf unseren Seiten haben, wo man wirklich viele Rezepte immer so praktisch zu der entsprechenden Jahreszeit findet. Da kann man sich auch mal so ein bisschen inspirieren lassen und sagen, oh, das mag ich vielleicht, das mag ich nicht. Und dann auch überlegen, ja, probiere ich es aus. Was ich im Frühjahr immer schön finde, ist gerade Kräuter wie eben unseren Gundermann, der ja dann schon auch öfter die kleinen Blütchen hat, mit Blüte zu verwenden. Überhaupt auch Blüte, je nachdem, ob man jetzt diesen wilde Dinger macht, den Wasserkefir oder auch diese milchsauer vergorenen Gemüse. Gerade auch in der Zweitfermentation kann man ja wunderbar unsere Blüten einsetzen, die ja süßlich sind, ein leichtes Aroma der Kräuter haben und natürlich toll sind fürs Auge.
Das
Das
stimmt.
sieht am Anfang natürlich auch immer schön aus bei den milchsauer vergorenen Gemüse. Und ich finde es auch immer toll, wenn Teilnehmer von unseren Workshops sie alle mit reingeben. Sieht ganz toll am Anfang aus, aber wenn man fermentiert, wird man merken, dass ja auch die Farben verblassen und die Textur anders wird. Und manche Blüte, naja, die sieht dann ein bisschen bräunlich und nicht mehr ganz so schön aus wie am Anfang. Das ist so, schon so, aber gerade auch, wenn man diese Kurzfermentation hat.
Man kann ja auch später noch beim fertigen Gericht eine Blüte einfach wieder drüber
Das
machen.
würde ich sagen immer und auch grundsätzlich ja die ganzen Kräuter. Die sollten ja eigentlich immer in unsere Speisenplan eingebaut sein, täglich. Denn die haben ja so tolle Aromastoffe und auch Inhaltsstoffe, die wir ja sonst nie bekommen. Allein die
Richtig.
Ballaststoffe.
Ja.
Und das geben die ja alles an unsere Fermente ab. Die Fermente dadurch ja auch nochmal ja, viel wertvoller macht. Und natürlich haben die ja auch eine ganz eigene Mikrobenbesiedlung. Allein auch schon durch diese unterschiedlichen sekundären Pflanzenstoffe, die sie haben, wie auch die ätherischen Öle, aus unterschiedlichen Gründen wie Fraßschutz oder zum Anlocken von Bestäubern, diese ganze Blütenfarbendracht. Und die bringen ja auch eine ganz andere Mikrobenbesiedlung eben auf die Pflanze. Und mit dieser Mikrobenbesiedlung ist es ja so, dass die Kräuter auch das Ferment beeinflussen im Geschmack. Und eben auch in dem, was im Endeffekt nachher drin ist, wie auch sonst unsere Speisen. Deswegen sollte man eigentlich die Kräuter egal wo einbauen.
Das ist unser Credo. Das ist ja sozusagen die Hauptbotschaft dieses Podcasts. Und deswegen finde ich
Finde ich
das so
toll.
toll, dass er jetzt beim Ferment auch wieder die Hauptrolle spielt. Gibt es denn irgendwelche Nebenwirkungen?
Bei Kräutern.
Ja, bei Ferment und Kräutern allgemein. Wir sprachen ja schon von der leicht alkoholischen Wirkung
Ja,
bei manchen Fermenten. Aber
also
gibt es
wie.
noch irgendwas?
Was die wilden, die milchsauer vergorenen Gemüse betrifft, sollte man immer daran denken, dass die Histamin bilden. Histamin braucht zwar unser Körper für viele Funktionen, aber der ein oder andere, der auch die Histaminstörung hat, sollte vorsichtig sein. Und dann auch einfach, denke ich mal, wie wir mal sagen, ruhig Rücksprache halten. Ausprobieren, gucken, in kleinen Mengen, wenn überhaupt. Denn Fermente sollte man ja eh grundsätzlich in kleinen Mengen nehmen, damit sich dass der Darm eigentlich mal an die Mikroben und die Inhaltsstoffe gewöhnt. Aber da wäre ich dann wirklich vorsichtig. Wenn man mag, kann man vorsichtig wenig probieren. Wir haben das auch schon erlebt in einem Workshop, dass jemand sagte, ich habe wahrscheinlich eine Histaminunverträglichkeit. Ich glaube es aber nicht. Ich probiere. Ja, und wir haben die Histaminunverträglichkeit nach einer Stunde gesehen. Es
Oh.
war eine ganz kleine Menge, aber sie hat wirklich reagiert. Und von daher würde ich sagen, da muss man ein bisschen auch je nach Vorerkrankungen und allem schon aufpassen und dann lieber Rücksprache halten.
Naja, gut, und wenn irgendein Ferment hochgeht oder zumindest im Sinne von Schimmelbildung, dann sehe ich das ja, ne?
Schimmelwiesen sieht man sofort. Das ist ja immer gesehen, diese Sporen, die hochstehen und die immer eine bestimmte Farbe haben. Dann gibt es noch Karmhefe, die sich bilden kann. Das sind Hefen, die in der Natur vorkommen und so ganz bestimmte Kohlenhydrate futtern. Das ist ja so, dass im Endeffekt grundsätzlich, das wollte ich vielleicht auch noch mal erwähnen, bei der Fermentation die Kohlenhydrate unterschiedliche Zucker verstoffwechselt werden. Und deswegen ist es ja auch das Tolle, dass das Ferment wesentlich weniger Kohlenhydrate hat, also Zuckergehalt, als unsere Ausgangsstoffe. alle, die gerne essen, auch solche Sachen oder gerne solche Sachen auch trinken und nicht zunehmen wollen. Ist auch noch ein Aspekt.
Spannend.
Und diese, ja, und die Kamhefe, entschuldige, die sieht, sage ich vielleicht noch schnell, die sieht man einfach, das ist so eine, die fängt an, sich zu bilden mit kleinen Bläschen, Stäbchen oder Kugelform auf der Oberfläche. Und bildet nachher auch so eine ganz durchgehende Schicht, die so ein wenig wie weißer oder auch so cremefarbiger, manchmal auch farbiger Puder aussieht. Farbig vor allen Dingen auch bei Fermenten wie rote Beete oder auch Rotkraut aufgrund der Anthocyane, diesen entsprechenden Pflanzenfarbstoffen. Das erkennt man auch sofort. Und die kann man einfach abschöpfen und dann das Ferment ohne weiteres essen, denn die sind nicht schädlich. Manche essen das sogar und sagen, boah, da habe ich ja noch ein paar Mikroorganismen mehr. Aber
Spannend.
die haben schon besonderen Geschmack und das muss einem gefallen. Das ist, also wir essen die nicht so gern. Wir schöpfen die wirklich ab. Und wenn man jetzt eben auch die Blätter nimmt oder die anderen Sachen, die man genommen hat, um das Ferment abzudecken und vor Sauerstoff zu schützen, wie ich vorhin sagte, wenn man die entfernt, dann hat man eigentlich in der Regel den größten Teil der Kamhefe schon wieder entfernt.
Also ich wünsche mir im Rahmen dieses Gesprächs, ich hätte in Chemie damals besser aufgepasst. Also ich merke schon, dass, ne, doch, dass eine ganz eigene Welt der zumindest Mikroben und
Ja.
chemischen Prozesse ist, die eben von außen betrachtet relativ komplex, aber wenn man es dann, glaube ich, einmal gemacht hat, ganz einfach oder mit viel Erfahrungswissen funktioniert, so wie
Ja,
man bei
man
dir
muss,
ja auch raushört.
ja, ich denke, man muss sich nur trauen. Man muss sich einfach nur trauen. Denn diese Mikroben, die sind uns ja nicht böse. Die sind auch unheimlich widerstandsfähig. Das Wichtige ist nur diese Wohlfühlatmosphäre.
Ja.
Was ihnen ja am allerwichtigsten ist, wie eigentlich allen Mikroorganismen, die ja seit, sag mal, Millionen von Jahren auf unserem Planeten sind, sie brauchen das richtige Futter für sich. Deswegen können die sich ja eigentlich auch so in, draußen in der Natur unheimlich schnell anpassen. Und wichtig ist auch, dass sie wachsen und sich vermehren können. Eigentlich ihre Hauptziele. Und wenn wir ihnen diese Wohlfühlatmosphäre wirklich in diesen Gefäßen schaffen, dann ist es ja so, dass sie uns diese wunderbaren, geschmacklich hochinteressanten und auch immer wieder anderen Fermente geben, diese Lebensmittel, die wir ja sonst gar nicht bekommen.
Und auch wenn Weihnachten jetzt schon ein paar Tage her ist, was ich spannend fand bei unserem Fichtenworkshop, ist, dass man tatsächlich auch Zapfen fermentieren kann. Wie
Ja.
das?
Die haben halt auch von Natur aus sehr viele verschiedene Mikroorganismen. Und die kann man einfach, oder auch die Tannennadel, nicht nur die Zapfen, auch die Nadeln, die kann man ja genauso mit reingeben. Und man enthält dann auch nochmal, je nachdem, was man nimmt, nicht nur dieses würzige, ich sag mal, waldige Aroma, sondern auch noch zum Beispiel bei der Fichte, wenn man die Fichtennadel nimmt, dieses Zitronenaroma, wie man so schön sagt. Bei der Tanne so eine Art Orangenaroma. Und dieses Erfrischende noch dabei. Und das Schöne ist, man braucht ja dann jetzt nicht nur die Maiwipfel nehmen, sondern eigentlich die Tannennadeln das ganze Jahr. Die sind immer da. Auch im Winter, wenn wir gefragt werden, ja, was mache ich denn jetzt? Welche Kräuter nehme ich denn jetzt von draußen? Gut, man findet immer welche. Gerade jetzt mittlerweile auch bei unseren veränderten Klimabedingungen. Man kann genauso gut auch getrocknete nehmen, dann natürlich wesentlich weniger, weil sie ja intensiver sind. Ja, und die Tannennadeln oder auch Zapfen, je nachdem, welche Nadelgehölz man hat, ja, findet man ja über einen langen Zeitraum. Und die kann man wunderbar eben einsetzen. Einfach mit dazugeben. Oder was man natürlich auch machen kann, wo du jetzt gerade die Zapfen ansprichst, sie in Honig geben. Oder in ein Honig-Essig-Gemisch, den berühmten Oxymel. Und das sind ja auch Fermentationen, denn die Mikroorganismen, die da sitzen, fangen ja an, die angebotenen unterschiedlichen Zucker zu fermentieren und die ganzen Produkte zu bilden, wie eben verschiedenste auch Vitamine, Enzyme, organische Säuren und wir haben dann da auch die Fermente.
Ich finde es so spannend, wie uns die Natur mal wieder den Tisch deckt, in
Immer.
einer, ne, so gesunden und so nachhaltigen Art und Weise, wie es eben auch jetzt in diesem Gespräch so deutlich wird. Möchtest du noch irgendetwas den Hörerinnen und Hörern mitgeben?
Was ich Ihnen mitgeben möchte, ist, eigentlich. Seid mutig und experimentierfreudig und füllt einfach Gläser und Flaschen. Wie man so schön sagen kann, lasst die Mikroben toben. Und ja, sie toben ja wirklich. Und es ist ja dann auch so, dass wir leckere, geschmackvolle, ganz nach eigenem Gusto hergestellte Lebensmittel bekommen, ohne jegliche Konservierungsstoffe. Wie ich vorhin schon mal sagte, wir haben unsere eigenen Biokonservierungsstoffe, die uns diese tollen Fermente dann eben haltbar machen.
Aber es ist, wie ich verstanden habe, nicht unbedingt zu reproduzieren, weil es immer wieder anders ist. Aber ihr führt schon so eine Art Buch- oder Rezeptkalender, dass man es so ein bisschen vielleicht nochmal machen kann, wenn es lecker war.
Nachmachen kann man es auf jeden Fall. Nur es kann eben sein, dass nicht genau der gleiche Geschmack da ist. Und wenn man Wert legt auf die Inhaltsstoffe, auch nicht, weil wir ja nicht wissen, was oben drauf sitzt,
Ja,
die
genau.
Zutaten. Aber das ist schon so, dass sich der 100% gleiche Geschmack eigentlich nicht wiederfinden lässt. Aber das macht ja nichts. Wie gesagt, Fermentation ist Experimentieren.
Toll.
Und das Schöne, was wir auch immer sagen, es sind tolle Geschenke und Mitbringsel. Man kann das so ein wenig auch auf denjenigen, den man beschenken möchte, produzieren. Oder auch ein tolles Mitbringsel auf Partys. Die Gärgetränke zum Beispiel, die sind ja mittlerweile auch durch diesen, bei der Zweitfermentation vor allen Dingen entstehenden, ja, champagnerartigen Charakter durch das Prickeln, wirklich schon Ersatz für Champagner als auch Prosecco oder manches andere alkoholische Getränk.
Ich merke, dass es noch sehr, sehr viel über diese Welt der Fermentation zu erfahren gibt und auszuprobieren gibt. Und deswegen natürlich nochmal zum Schluss die Frage, wen das interessiert, wo kann man dich finden? Wie kann man es
Also,
dann starten, vielleicht mit etwas Profi-Unterstützung?
ja, da gibt es eigentlich mehrere Möglichkeiten. Mich findet man zusammen mit unserer Tochter, der Ricarda, einmal auf der Website, genauso auf Instagram oder Pinterest. Dann gibt es Bücher, die wir geschrieben haben, so aber auch als, ich sag mal, einfache Anleitungsbücher, wo man pro Thema, Kombucha, Wasser, Kefir, als auch die wilden Fermente, wo man pro Monat 2 bis 3 Rezepte bekommt und ein Jahr lang quasi saisonal begleitet wird. Und dann ist es auch so, dass wir Workshops geben, Vorträge, und da kann man einfach auch mal auf unseren Seiten gucken, da geben wir die auch immer wieder bekannt.
Toll, genau.
Wenn
Wir
natürlich,
verlinken diese Seite natürlich
ja.
auch in den Shownotes und ja, damit
Und dann
freuen wir uns auf ein reichhaltiges Fermentationsjahr mit allen möglichen Kräutern in den Gläsern. Und ich bin jetzt ziemlich angefixt und schau mal, ob ich mich erneut traue. Ich habe es lange nicht gemacht. Und ja, wir haben uns sehr gefreut, mit Gerlinde Schumann über die spannende Welt des Fermentierens sprechen zu können, in denen eben auch die Kräuter eine Rolle spielen.
Und ich danke ganz herzlich für die Einladung und das Gespräch. Es hat mich sehr gefreut und Spaß gemacht.
Wir nehmen mit, lass die Mikroben toben. Fermentieren oder einsäuern ist praktisch kontrolliertes Vergammeln lassen mit unschlagbarer CO2-Bilanz. Das Faszinierende, die Energie wandelt sich vollkommen ohne Hitze, Kälte oder Strom um. Man braucht nichts weiter zu tun, außer vielleicht abzuwarten. Und das Beste, Lebensmittel konservieren durch den Gärungsprozess und verwandeln sich obendrein in kleine Gesundbrunnen. Und unser Kraut im Ohr-Learning. Viele Wildpflanzen eröffnen uns eine große geschmackliche Vielfalt und Tiefe, die es vergleichbar eben nicht zu kaufen gibt. Kombiniert man diese Wildpflanzen mit einem Ferment, erhöhen sie dessen Nährstoffprofil. Und das Ferment ist am Ende ein wirkliches Lebensmittel. In diesem Sinne, fröhliches Experimentieren und guten Appetit wünscht dir Mo.